möchte heute mit euch eine Geschichte aus dem Buch Josua betrachten. Eine alte Geschichte, altes Testament. Aber bevor wir diese Geschichte anschauen, möchte ich uns einen kleinen Überblick verschaffen. Und ich mache das wieder mal anhand eines Clips aus diesem Bibelprojekt. Das Bibelprojekt im Internet, da haben wir das Buch im Bibelprojekt, und es ist eine geniale Bibelkunde. Da werden die biblischen Bücher in kurzen Clips sehr kreativ und anschaulich vermittelt. Und so bekommt man einen Überblick, wie ist so ein biblisches Buch, jetzt zum Beispiel das Buch Josua, aufgebaut. Ja, und jetzt verschaffe ich Ihnen einen Überblick in die Anfänge des Buches Josua.
Schlossen ihm einen Wunderwerk, sieben Stunden führte es durch die Wüste. Israel schlug dann vor den Toren des Heiligtums. Der Fluch von Josua. Lass uns zurückblicken und uns an die Geschichte bis hierher erinnern. Gott hatte Abraham auserwählt und seine Familie wurde das Volk Israel, das dann in Ägypten versklavt wurde. Gott rettete Israel aus Ägypten, schloss mit ihm einen Wunderwerk Sinai und führte es durch die Wüste. Israel schlug dann vor den Toren des verheißenen Landes sein Lager auf und Mose forderte sie auf, Gottes Geboten zu kommen, damit sie allen anderen Nationen zeigen konnten, wie Gott wirklich ist. Das Buch Josua beginnt nach dem Tod von Mose. Das Volk ist bereit, das Land zu betreten. Die Geschichte von Josua besteht aus vier Hauptteilen. Josua führt Israel in das verheißene Land. Dort angekommen stehen sie der geballten Feindseligkeit der Kanaaniter gegenüber. Sie fordern sie zum Kampf heraus. Und nach ihren Siegen teilt Josua das verheißene Land als Erbe für die 12 Stämme auf. Das Buch endet mit abschließenden Reden, die Josua vor dem Volk hält. Lass uns eintauchen und wir werden sehen, wie alles zusammenpasst. Der erste Abschnitt beginnt mit dem Tod von Gott. Josua wird zum neuen Anführer von Israel ernannt. Der Autor präsentiert uns Josua hier als neue Mose. Und genau wie Mose ruft Josua das Volk dazu auf, der Tora zu folgen, also den Bundesgesetzen, die ihnen am Berg Sinai gegeben wurden. Und genau wie Mose in Numeri Kapitel 13 und 14 schickt Josua Spione ins Land. Aber dieses Mal geht es viel besser aus. Tatsächlich kehren einige Kanaaniter um und folgen dem Gott Israels nach. Josua führt dann ganz Israel über den Fluss Jordan in das Land. Genau wie in Exodus das Meer für Mose geteilt wurde, wird hier der Fluss Jordan geteilt. Die Priester tragen die Bundeslade mitten hindurch und führen ganz Israel mit. In Kapitel 5 gibt es einen Übergang der Geschichte. Das Volk schaut zurück auf seine Wurzeln als Gottes Bundesvolk. Die neue Generation wird beschnitten und sie feiert ihr erstes Passafest im Land. Aber dann schauen sie Richtung Aufbruch und sind bereit weiterzugehen. Josua hat ein seltsames Treffen mit einem mysteriösen Krieger, der sich als engelhafter Befehlshaber von Gottes Armee herausstellt. Und Josua fragt ihn, bist du auf unserer Seite? Oder auf der unserer Feinde? Der Krieger antwortet, weder noch. Das zeigt, dass die eigentliche Frage ist, ob Josua auf Gottes Seite steht. Es wird klar, dass sich die ganze Geschichte nicht um einen Konflikt zwischen Israel und den Kanaanitern dreht. Es geht eher um Gottes Kampf. Und Israel wird dabei die Rolle des Beobachters und manchmal des Unterstützers von Gottes Plan ein.
Soweit. Ich möchte mit euch die Geschichte betrachten und in dem Aspekt Schritte im Glauben gehen. Und diese Geschichte wird uns zeigen, dass, wenn wir Glaubensschritte gehen, auch schon mal die Füße nass werden. Es geht um Glaubensschritte, so wie Josua mutige Glaubensschritte gehen musste. Und dabei ist wichtig, dass wir verstehen, in welcher Rolle wir sind und in welche Rolle Gott einnimmt. Und das wird an Josua und dieser Begegnung mit diesem mysteriösen Krieger deutlich. Der Krieger ist der oberste des Heeres des Herrn, also der Anführer von Gottes Armee sozusagen. Und Josua fragt ihn, bist du einer von uns oder bist du Feind, Freund oder Feind? Stehst du auf unserer Seite oder auf Seite der Feinde? Und die Antwort des Kriegers ist etwas merkwürdig und bezeichnend, wenn er sagt, weder noch, ich bin der Oberste des Herrn. Das heißt, Josua muss in völlig neuen Kategorien denken lernen. Und das gilt auch für uns, wenn wir Glaubensschritte gehen. Sprache verrät ja, was wir denken. Josua fragte, gehörst du zu uns? Und er meint damit, stehst du unter meiner Leitung? Denn Josua war ja der Führer Israels. Und die Antwort des Krieges bedeutet, ich unterstehe nicht dir, sondern Gott. Und Gott ist es, der hier Regie führt. Nicht du, Josua, führst Regie in diesem Kampf, sondern Gott. Und daraus ergab sich für Josua eine völlig neue Rolle. Und im Clip wurde das gerade eben auch sehr schön erklärt. Israel und Josua sind eigentlich nur Beobachter dessen, was da passiert. Gelegentlich sind sie Unterstützer, sie dürfen mitmachen. Aber letztlich ist es Gott, der hier handelt. Und Josua steht an Gottes Seite. Und so wurde Josua auch ermutigt. Dreimal, ganz am Anfang in Kapitel 1, wird Josua von Gott ermutigt. Gott sagt zu ihm, mein Diener Mose ist jetzt tot. Geh nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan, in das Land, das ich den Israeliten gebe. Ich sage dir zu, was ich schon Mose versprochen habe. Wohin auch ihr geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können, denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nie verlassen und dich nicht aufgeben. Sei stark und mutig, denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Sei stark und mutig. Gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir dein, mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir, sei stark und mutig. Hab keine Angst, verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und dieses Ich bin bei dir erscheint in einem anderen Licht, wenn wir diese Aussage des Kriegers mit dazu nehmen. Gott ist bei Josua, aber nicht als Josuas Helfer und Erfüllungsgehilfe. Die Rollen sind anders. Es ist vielmehr so, Gott wird handeln und Josua ist dabei. Gott ist der, der handelt und Josua darf dabei sein. Gott führt die Regie, ist ganz wichtig. Und Josua soll sich an Gottes Weisungen orientieren. Und das gilt auch für uns, wenn wir Glaubensschritte gehen. Wir gehen nicht einfach eigenmächtig los. Wir bitten Gott auch nicht, dass er uns jetzt hilft. So nach dem Motto, Herr, ich mache jetzt das und das, segne das bitte. Das ist der falsche Weg. Es ist umgekehrt. Gott führt Regie und wir bitten Gott, dass er uns zeigt, was er mit uns vorhat. Wir beobachten, wie Gott wirkt. Und wir gehen an seiner Seite und lassen uns dann von ihm gebrauchen. So wie Gott Josua gebraucht hat. Auch der Blick auf das Land erschließt uns ein neues Denken. Gott hat gesagt, ich habe euch dieses Land schon längst geschenkt. Ihr müsst nur noch einnehmen. Das heißt, ihr betretet immer schon Land, was euch gehört. Im Neuen Testament liest sich das dann so im Epheserbrief, Kapitel 2. Da sagt Paulus, wir sind in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen leben sollen. Das heißt, Gott hat schon alles vorbereitet, was wir in seinem Namen tun sollen. Wir brauchen nur noch an seiner Seite das Leben, was er schon letztlich vorbereitet hat. So wie Josua an Gottes Seite das Land einnehmen durfte, so sollen wir auch das neue Land, die Werke einnehmen, die er schon vorbereitet hat. Schauen wir uns nun die Geschichte an. Josua bekam also den Auftrag von Gott, Israel in das verheißene Land zu führen und dann unter den Stämmen aufzuteilen. Und dieser Auftrag war verbunden mit einer Verheißung. Das bedeutet, der Auftrag, dieses Land einzunehmen, diente dazu, eine Verheißung zu verwirklichen. Es war die Verheißung an Abraham. Gottes Aufträge also dienen immer dazu, dass Verheißungen sich erfüllen. Und das, denke ich, ist ein hilfreiches Kriterium, an dem wir erkennen können, ob ein Auftrag wirklich von Gott ist. Manchmal haben wir den Eindruck, dass wir irgendwas Bestimmtes tun sollten. Wir haben den Eindruck, dass wir konkrete Glaubensschritte wagen sollen. Aber dann sind wir uns nicht so sicher, ist das jetzt wirklich Gottes Wille? Jetzt können wir überlegen, gibt es dazu eine Verheißung? Josua konnte im Prinzip nichts verkehrt machen, wenn er über den Jordan in das Land gehen sollte, weil es war eine Verheißung. Gott hat eine Verheißung gegeben, jetzt galt es nur noch, diese Verheißung einzunehmen. Jetzt war die Zeit gekommen, in das Land zu gehen. Welche Verheißungen haben wir? Ich hatte einmal deutlich den Eindruck, dass ich für einen Freund beten sollte. Und dieser Freund ist Muslim. Und ich hatte den Eindruck, ich soll ihm Heilungsgebet anbieten für eine bestimmte Krankheit. Mir war klar, ich soll ihm anbieten, Hände aufzulegen und für ihn zu beten. Kann das Gottes Wille sein? Natürlich. Jesus hat seinen Jüngern Vollmacht und Auftrag gegeben. Lukas 9 heißt es, er gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen, zur Heilung von Krankheiten. Er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Und im Missionsbefehl, jetzt könnte man sagen, na gut, das galt für die Jünger damals, im Missionsbefehl nach Matthäus heißt es, geht in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben, also wir dann. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können. Und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Verheißung. Das ist unser Auftrag, verbunden mit einer Verheißung. Also wenn du den Eindruck hast, einen Glaubensschritt zu gehen, dann prüfe, ob dieser Glaubensschritt mit den Aufträgen Jesu übereinstimmt und ob es dazu Verheißungen gibt, ob die Bibel dazu Verheißungen macht. Wenn du zum Beispiel einen Eindruck hast, du sollst dich für eine besondere Sache im Reich Gottes mal besonders engagieren, vielleicht mit Geld oder mit Zeit oder mit besonderem Einsatz, dann lies, was Jesus in Matthäus 6 dazu sagt. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen und es wird euch alles gegeben werden, was ihr braucht. Verheißung. Wenn Jesus uns zu konkreten Glaubensschritten herausfordert, dann werden sie immer mit Verheißungen verbunden sein. Josua hatte den Auftrag von Gott bekommen, das Volk in das verheißene Land zu führen. Bevor er jedoch loszog, schickte er Spione nach Jericho. Aber er macht es diesmal anders als Mose vor 40 Jahren vorher. Josua war damals, 40 Jahre vorher, einer von diesen 10 Spionen, die ausgesandt wurden. Damals war er und Kaleb, also zwei, der Meinung, Gott hat uns dieses Land gegeben, lasst uns losziehen, lasst es uns einnehmen. Aber die anderen 8 hatten Angst. Und sie lösten mit ihrer Angst eine Panik im Volk aus. Und den Rest der Geschichte kennen wir. Das Volk blieb 40 Jahre in der Wüste. Diesmal hat Josua gedacht, soll keiner mitbekommen, dass Spione unterwegs sind. Er hat sie heimlich losgeschickt. 2 nur. Und diese Spione trafen jetzt auf eine Hure namens Rahab. Warum sie gerade auf eine Hure trafen, möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen. Und wie das dann weiterging, das könnt ihr alles in Kapitel 2 nachlesen. Wichtig ist, was die Spione erfahren haben. Die Spione haben erfahren, die Kanaaniter haben Angst vor dem Gott Israels. Und schon seit 40 Jahren. Rahab hat gesagt, wir haben gehört, dass wie der Herr euch trockenen Fußes durch das Rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszog. Wir wissen auch, was ihr Sihon und Og, den beiden Amoriterkönigen jenseits des Jordans angetan habt, deren Völker ihr völlig vernichtet habt. Das war auch vor 40 Jahren. Als wir das hörten, ängstigten wir uns schrecklich. Keiner hat noch den Mut zu kämpfen. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Das muss man sich mal vorstellen. Die Kanaaniter haben seit 40 Jahren Angst vor dem mächtigen Gott Israels. Und die Israeliten laufen 40 Jahre lang ziellos durch die Wüste. Jetzt kommen die Spione mit dieser wichtigen Erkenntnis zu Josua. Und sie sagen ihm, der Herr wird dieses Land in unsere Hände geben. Und die Einwohner Kanaans haben schreckliche Angst vor uns. Wobei das nicht ganz stimmt. Sie haben nicht Angst vor den Israeliten. Das war kein furchteinlösendes Volk, was da auf der anderen Seite des Jordans in Zelten gelebt hat. Ein Volk, was 40 Jahre in der Wüste gelebt hat, das ist ziemlich runtergekommen. Die machen keine Angst. Es war der Gott hinter diesem armseligen Volk, was da 40 Jahre lang durch die Wüste gegeistert ist. Der Gott hinter dieses Volkes machte den anderen Angst. Und diese Sicht war für Josua total ermutigend. Josua hat also erkannt, dass Gott schon längst gewirkt hat. Gott hat schon seit 40 Jahren bei den Kanaanitern gewirkt. Und das können auch wir lernen, wenn wir Glaubensschritte gehen wollen. Josua hat also die Lage ausgekundschaftet und dabei hat er entdeckt, Mensch, Gott hat ja schon lange gewirkt. Und das heißt auch für unsere Glaubensschritte, bevor du also losgehst, Schau mal, wo du Gottes Wirken erkennen kannst. Schau mal hin, wo Gott schon am Wirken ist. Gott wird uns nie in unvorbereitete Situationen führen. In Epheser 2,10 haben wir es gelesen. Gott hat seine Werke schon vorbereitet. Lebe das, was Gott bereits vorbereitet hat. Du musst es entdecken, was Gott für dich schon vorbereitet hat. Achte mal darauf, wo Gott bereits am Wirken ist. Entdecke Gottes Spuren in deinem Umfeld. Gottes Spuren an den Menschen, denen du begegnest. Rahab, die war vorbereitet, diese Frau. Wo sind Menschen in deinem Umfeld, die Gott schon vorbereitet hat? Wo sind Situationen, die Gott schon für dich vorbereitet hat? Du musst nicht Regie führen. Gott führt die Regie und alles läuft schon nach Plan. Du musst nur noch dich darauf einlassen, auf diesen Plan. Wir sind Beobachter, hat es hier geheißen in dem Clip. Das Volk Gottes und Josua sind die Beobachter und sie dürfen mitmachen. Aber Gott führt die Regie. Und nun wird Josua aktiv. Und er sagt was ganz Wichtiges. Früh am nächsten Morgen verließen Josua und der Israeliten Schiitim und schlugen ihr Lager am Flussufer auf, bevor sie den Jordan überquerten. Danach gebot Josua dem Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr große Wunder unter euch tun. Eigentlich ist jetzt alles klar. Josua wusste auch schon, wie sie den Jordan überqueren würden, hat Gott ihm schon gesagt. Aber jetzt gehen sie nicht los. Bevor es richtig losgeht, sollen sie noch was ganz Wichtiges tun. Heiligt euch, sagt Josua, denn morgen wird der Herr große Wunder tun. So viel Zeit muss sein. Das Volk wusste damals sofort, was zu tun ist, wenn er sagt, heiligt euch. Sie kannten das von ihren Eltern am Sinai. Auch dort musste sich das Volk heiligen, bevor Gott sich dann offenbaren konnte, am Berg Sinai. Heiligen bedeutete damals, dass man sich die Kleider gewaschen hat und sich auf die Begegnung mit Gott vorbereitet hat. Für uns übertragen heißt das, sich reinigen, aber nicht jetzt nur die Kleider, sondern sich reinigen und auf Gott ausrichten. Heiligen, im Neuen Testament klingt das so, 2. Korinther 7 zum Beispiel. Wir wollen uns von allem reinigen, was unserem Körper oder unserem Geist schaden könnte. Denn wir fürchten Gott. Deshalb streben wir nach einem geheiligten Leben. Oder Petrus schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, in allem, was ihr tut, sollt ihr heilig sein, genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Heiligen bedeutet also, sich auf Gott auszurichten. Und alles, was nicht zu Gott passt, das muss entfernt werden, das muss gereinigt werden. Heiligen heißt also nicht, dass wir ab jetzt ein sündloses Leben leben müssen, das geht ja gar nicht. Heiligen heißt, dass wir unsere Sündhaftigkeit erkennen, dass wir unsere Sünde und Schuld erkennen und bekennen. So wie es Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Wenn wir uns also auf Gott ausrichten, wenn wir in seinem Licht, in seiner Gegenwart leben wollen, dann müssen wir uns reinigen. Wir bekennen unsere Schuld und lassen uns durch das Blut Jesu reinigen. Das heißt, sich für Gott heiligen und sich auf ihn ausrichten. Und jetzt ist es interessant, warum sie sich heiligen sollten. Heiligt euch, denn morgen wird der Herr große Wunder unter euch tun. Sie sollen sich heiligen, weil Gott Wunder tun wird. Also nicht damit Gott Wunder tut, sondern weil Gott Wunder tut. Das heißt, Heiligung ist nicht die Voraussetzung dafür, dass Gott Wunder tun kann. Dann müssten wir ja eine Vorleistung bringen. Sondern Gott wird Wunder tun und indem wir uns heiligen, machen wir uns bereit für diese Wunder. Das ist eine völlig andere Situation. Das heißt, wenn wir uns heiligen, wenn wir uns auf Gott ausrichten, dann erwarten wir, dass Gott Wunder tun wird. Wir rechnen damit. In seiner Gegenwart werden wir damit rechnen, dass Gott Wunder wirkt. Heiligen heißt dann also, sich bereit machen für Gottes Wunder. oder sich für Gottes Wunder, für Gottes Wirken zur Verfügung zu stellen. Rechnest du damit, dass Gott mit dir oder durch dich ein Wunder tun will? Durch Glaubensschritte? Heilige dich, richte dich auf Gott aus, hör auf ihn, stell dich ihm zur Verfügung. Ich denke an Römer 12, wo Paulus schreibt, stellt euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung. An solchen Opfern hat er Freude. Das ist der wahre Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Heiligen heißt also, sich Gott ganz zur Verfügung zu stellen. Und das wird unser Denken erneuern, schreibt Paulus. Wir werden also nicht mehr den Maßstäben dieser Welt denken, sondern wir werden nach Gottes Maßstäben denken. Und wir werden auch nach Gottes Möglichkeiten denken. Das meint, sich auf Gott ausrichten, nach seinen Möglichkeiten denken. Nach weltlichen Maßstäben war es lebensgefährlich oder ist es lebensgefährlich, in einen Fluss zu steigen, der Hochwasser führt. Das sollte man nicht tun. Und der Jordan führte zu dieser Zeit Hochwasser, wird extra erwähnt. Aber wer sich auf Gott ausrichtet, der wird so eine Situation, so eine Hochwassersituation ganz anders einschätzen. Nämlich, er rechnet damit, dass Gott die Möglichkeit hat, ihn durch diesen Fluss zu führen. Stell dir vor, du betest in dem Sinn wie die bedrängte Gemeinde in Jerusalem in Kapitel 4. Sie waren bedroht durch die Obrigkeit als Christen. Und dann beten sie sinngemäß, Herr, sieh die Probleme an, die wir haben. Sie bedrängen uns. Sie wollen uns verbieten, dass wir von Glauben reden. Aber jetzt hilf uns, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen Jesu Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. So kann man sich bereit machen für die Wunder. So wie sie damals gebetet haben. Sieh die Probleme an, gib uns Mut, freimütig von dir zu reden und zeige an uns und durch uns deine Macht und Herrlichkeit durch Wunder und Zeichen. Bevor sie aber losziehen, sollten sie noch einen ganz wichtigen Hinweis von Josua beachten. Josua gab noch eine Anweisung. Wenn ihr die Bundeslade des Herrn eures Gottes, die von den levitischen Priestern getragen wird, seht, dann folgt ihr. So wisst ihr, wohin ihr gehen sollt, da ihr diesen Weg noch nie gegangen seid. Haltet etwa 2000 Ellen Abstand zur Lade, kommt ihr nicht näher. Die Bundeslade war ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Aber sie sollten jetzt zu dieser Lade, zu diesem goldverkleideten Kasten, etwa 1000 Meter Abstand halten. Die Begründung dafür ist interessant. Damit ihr wisst, wohin ihr gehen sollt. Also nicht, weil sie heilig ist und die darf ja nicht berührt werden. Das gab es an anderer Stelle mal, dass man die nicht berühren durfte. Sondern damit ihr den Weg erkennt. Denn ihr werdet einen Weg gehen, den ihr noch nie gegangen seid. Das klingt spannend. Gott führt uns Wege und Gott wird uns Wege führen, die wir noch nie gegangen sind. Aber damit wir diesen Weg erkennen, müssen wir Abstand halten. Ich denke, in der Situation am Flussufer war das sehr einleuchtend. Wenn sich jetzt Tausende oder Hunderttausende um diese Bundeslade drängen, dann kann man ja gar nicht mehr sehen, wo das Ding lang geht. Also es ist sinnvoll, so auf Kilometer Abstand zu gehen. Auf uns übertragen kann das bedeuten, dass wir Abstand halten, um Gott Spielraum zu geben. Wir sollten Gott räumlich, aber auch zeitlich Spielraum lassen und mit Abstand betrachten, wie er wirkt und wo er hin will. Das heißt, kein blinder Aktivismus. Nicht einfach loslaufen oder einfach losbeten. Mir geht das so, wenn ich mit Krankheitssituationen konfrontiert werde. Wenn zum Beispiel jemand sagt, kannst du für mich beten, für eine Krankheitssituation. Oder wenn ich merke, hier sollte ich beten oder Heilungsgebet anbieten, dann kann ich nicht gleich losbeten. Da sperrt sich was in mir. Ich brauche Abstand. Ich muss erst mal beten, Herr, was soll ich überhaupt beten? Was ist überhaupt jetzt dran in dieser Situation? Also ich bin nicht dafür, dass man ein Problem hat und sagt, lass uns sofort drauf beten. Sondern Abstand, schauen, was will Gott eigentlich? Wo geht's lang? Wo will Gott hin? Was ist hier dran? Wie soll ich beten? Um was soll ich konkret beten? Und das kann man eigentlich auf alle Situationen übertragen. Gib Gott erstmal Raum zum Handeln, zeitlich, räumlich, und beobachte, was er tut oder was du tun sollst. Josua gab jetzt die klare Anweisung, merkwürdiger Befehl: Seht die Bundeslade, die dem Herrn der ganzen Erde gehört, die wird euch über den Jordan führen. Die Priester werden die Lade Gottes, des Herrn, der ganzen Erde tragen. Sobald sie mit ihren Füßen im Jordan sind, wird das Wasser, das von oben herabfließt, wie ein Damm stehen bleiben, und der Fluss wird sich stauen. Da brachen die Menschen auf, um den Jordan zu überqueren. Und die Priester, die Bundeslade trugen, gingen voran. Es war gerade Erntezeit und der Fluss war über die Ufer getreten. Doch als die Priester die Lade trugen, an den Jordan kamen und vom Ufer ins Wasser traten, begann sich der Fluss bei der Stadt namens Adam gegenüber von Zaretan stromaufwärts zu stauen. Das Wasser blieb wie ein Damm stehen. Unterhalb der Staustelle floss es weiter ins Tote Meer, bis das Flussbett schließlich trocken war. In der Nähe von Jericho überquerte das Volk nun den Fluss. Währenddessen standen die Priester, die die Bundeslade des Herrn trugen, mitten im Flussbett auf trockenem Boden. Und die Menschen zogen an ihnen vorbei, bis alle den Jordan überquert hatten. Eine fantastische Geschichte, finde ich. Und hier wird wieder ein wichtiges Prinzip für Glaubensschritte deutlich. Wenn du im Glauben Schritte gehen willst, wirst du nasse Füße bekommen. 40 Jahre vorher war schon was Ähnliches passiert. Aber damals am Schilfmeer brauchte Mose nur noch den Stock zu heben über das Wasser und das Meer hat sich geteilt. Damals war es anders. Damals ging es um die Rettung. Und ich denke, das ist ein Prinzip. Für die Rettung müssen wir nichts tun. Wir werden gerettet. Allein durch Glauben. Aber hier am Jordan war das Volk jetzt ein Level weiter. Jetzt ging es nicht mehr um Rettung. Jetzt ging es darum, das verheißene Land einzunehmen. Oder im Sinne von Epheser 2 im Neuen Testament, das Leben, was Gott für uns vorbereitet hat. Und da gelten jetzt andere Prinzipien, nämlich Schritte ins Wasser gehen. Das Wasser des Jordans wie ich erst, als die Priester bis zu den Knöcheln, vielleicht sogar bis zu den Knien im Wasser standen. Hätten sie jetzt am trockenen Ufer gewartet, bis das Wasser weggeht, es wäre nichts passiert. Das heißt, wenn wir Wunder Gottes erleben wollen, wenn wir Glaubensschritte wagen wollen, dann müssen wir erstmal ins Wasser steigen und dann sehen, wie das Wasser weggeht. Wir müssen erste Schritte gehen und im Gehen wird sich der Weg bahnen und das Wunder wird geschehen. Und das haben wir hier in der Gemeinde ja schon mehrfach erlebt. Wenn wir gewartet hätten, bis das Geld für dieses Haus da ist, komplett, da hätten wir bis heute noch kein Gemeindehaus. Wir sind im Vertrauen auf Gott die ersten Schritte gegangen und haben gemerkt, wie Gott die Mittel dazu tut. Und so war es auch mit den Jugendpastoren. Wir hatten ja nie das komplette Geld im Voraus für diese Stellen zum Finanzieren. Hätten wir immer gewartet, bis das Geld komplett da ist, hätten wir bis heute keinen Jugendpastor. Also, wenn wir Schritte im Glauben gehen wollen, müssen wir was riskieren. Und dann werden die Füße auch schon mal nass. Das ist jetzt nicht angenehm, nasse Füße. Aber das ist der Preis, wenn wir Gott erleben wollen. Wir werden erleben, dass wir es mit einem lebendigen Gott zu tun haben. Und das ist die Botschaft von Josua, und die finde ich faszinierend zum Schluss. Josua sagt dem Volk, ihr werdet gleich sehen, dass der lebendige Gott unter euch ist. Ihr werdet sehen, wir haben es hier mit einem lebendigen Gott zu tun. Aber diesen lebendigen Gott wirst du nur erleben, wenn du bereit bist, nasse Füße zu bekommen. Wenn wir Gottes Macht erleben wollen, dann können wir von dieser Geschichte von Josua lernen. Zunächst fragen wir nach Verheißungen. Wo sind die Verheißungen? Und wir lassen uns von ihm beauftragen. Dann achten wir auf Gottes Wirken in unserer Umgebung, wie die Spione. Wir achten darauf, wo ist Gott schon am Wirken? Wir heiligen uns. Wir richten uns auf Gott aus und machen uns bereit, von ihm konkret etwas zu erwarten, konkrete Wunder. Aber dabei lassen wir Gott Spielraum, räumlich und zeitlich, und beobachten, wo er anfängt zu wirken. Und dann gehen wir, wie Josua an das Volk, Schritte im Glauben, auch wenn die Füße dabei nass werden. Und dann werden wir erleben, dass wir es mit einem lebendigen Gott zu tun haben. Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen, was ihr zu erzählen habt in den nächsten Wochen hier oben. Ja, und heute Abend im Erlebgottesdienst werde ich den einen oder anderen Gedanken noch mal ein bisschen vertiefen und aufgreifen, lade euch ein, dann noch mal ein bisschen weiter mitzudenken an dieser fantastischen Geschichte von Josua. Aber jetzt wollen wir zusammen Gott loben und anbeten.